Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
So, herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute begrüßen wir zu unserem Gespräch Dagmar Neubronner. Mit ihr sprechen wir über die einzigartige und schöpferische Individualität unserer Kinder. Darüber, wie der Weg aussehen kann von einer verkopften Schule, die uns lehrt, ausschließlich rationale Entscheidungen zu treffen, die unsere Kinder lehrt, sich einzufügen und unterzuordnen, hin zu einem verbundenen Ursprung mit intuitivem Wissen, Instinkten und Liebe. Dagmar Neubronner ist Biologin, Therapeutin und Freilernermutter. Sie verlegt in ihrem Genius Verlag nur Bücher, die sie selber mag. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein von Freiheit und Selbstverantwortung und Einheit zu fördern. Herzlich willkommen, Dagmar.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen heute uns mal anschauen, du warst ja Freilerner Mutter, du bist eigentlich ja das Gesicht dieser Bewegung damals geworden. Und jetzt haben in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren ja viele auch gemerkt, dass die Schule, so wie sie jetzt gerade existiert, für viele Kinder eben nicht der richtige Ort ist, um Wissen zu erlangen und damit letztendlich zu wachsen. Und gucken nach entsprechenden Alternativen zu diesem klassischen System. Und da würde mich mal interessieren, wie dein Weg deiner mit deinen Kindern entsprechend verlaufen ist und was man da so beachten kann vielleicht.
Also ich habe ganz klassisch normal gestartet. Ich habe selber ein gutes Abitur gemacht und habe auch studiert, erfolgreich und so weiter. Und stamme aus einer geradezu Lehrerdynastie, habe also viele Lehrer in der Familie. Und habe Schule zwar jetzt nicht immer toll gefunden, habe mich in der Oberstufe besonders sehr gelangweilt, in der Mittelstufe war ich sehr einsam und in der Grundschule. Aber ich habe das nicht hinterfragt. Also es war mir gar nicht klar, dass es ein Leben ohne Schule auch geben könnte. Das gab es in meinem Bewusstsein einfach nicht. Und auch als mein älterer Sohn dann zunächst im Kindergarten sich nicht so wohl fühlte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich dann so merkte, oh Gott, ja, jetzt ist ja dann schon in ein paar Jahren Schule. Was machen wir denn da? Da war mein Impuls nicht, muss er überhaupt zur Schule gehen, sondern ich habe mich umgeschaut und habe mich dann mit Nachbarn zusammengetan und wir haben eine freie Schule gegründet, ne? Weil ich einfach geglaubt habe, das wäre eine gute Lösung. Die feiert jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum. Diese Schule gibt es also tatsächlich immer noch. Und dann ging mein älterer Sohn, der Kleine war damals noch nicht schulpflichtig, kam da dann rein und ging aber auch nicht gerne hin. Also es war jetzt nicht so, dass er riesig irgendwie, es war nicht so, dass es unmöglich gewesen wäre. Und er ist auch anderthalb Jahre, also die erste Klasse und den Anfang der zweiten Schulklasse gegangen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass er sich verändert hat. Und diese Veränderung gefiel mir überhaupt nicht. Und was mir auffiel an dieser Veränderung, von einem strahlenden, begeisterten, lebhaften, aktiven Kind zu einem mürrischen, gelangweilten, aggressiven, schlappen Hängerkind irgendwie. Das war immer so, dass am Wochenende wurde es schon besser. In den Ferien ging es wieder ganz weg. Und dann nach ein paar Tagen Schule war es dann wieder so. Und so, dass für mich der Zusammenhang deutlich war. Und das hat mich in große Nöte gestoßen, denn eine Schule zu gründen ist viel Arbeit. Und ich fand die Schule, ich selber fand die toll. Ich wäre da gerne hingegangen. Und mein Sohn konnte auch gar nicht so genau benennen. Es war jetzt nicht so, dass er da schlimme Dinge erleiden musste, sondern es lag ihm einfach nicht, so unter Vorgaben und Zwang und Druck. Und und dann haben wir noch ein bisschen rumprobiert und haben dann eben überhaupt erstmal erfahren, dass es auch Familien gab. Damals wohnten wir an der Grenze zu Österreich, die Homeschooling machen. Was ja noch was anderes ist als Freilernen, aber überhaupt, wo die Kinder nicht zur Schule gingen. Und als ich diese Kinder dann kennengelernt habe, war ich sehr beeindruckt, weil die erstens auf den ersten Blick sehr normal wirkten. Ich hatte mir irgendwie so, ne? Man denkt ja, also ich habe das früher wirklich unbewusst, das war mir nicht bewusst, aber im Grunde denkt man, ja, wenn die nicht zur Schule gehen, dann tragen die wahrscheinlich Lennenshorts, geben unartikulierte Laute von sich und hüpfen von Ast zu Ast irgendwie. Ne? Das ist so, es ist einem nicht bewusst, aber im Grunde ist das die Annahme. Es gibt auch so eine Anekdote, wo jemand in der Straßenbahn ein Buch liest, ein junges Mädchen und mit 13 und dann fragt eine alte Dame gegenüber, oh, das ist aber ein anspruchsvolles Buch, lest ihr das denn jetzt schon in der Schule? Und dann sagt sie, nein, ich gehe gar nicht zur Schule. Und dann sagt die Frau, ach, da kannst du ja auch gar nicht lesen. Ja. Obwohl sie ja sieht, dass das Kind lesen kann. Ja? So, und das ist so eine Annahme, die wir alle haben.
Und ja, deshalb hast du vorhin so gelacht, wo ich das erzählt habe, ne? Das mit dem Lesen.
Ja, ganz genau, weil ich selber da auch sehr herausgefordert war. Ich habe dann, langer Rede, kurzer Sinn, letzten Endes haben wir dann beschlossen, unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, ohne Schule zu gehen, sobald sie wollen. Es war sehr aufwendig, deswegen hätten sie jederzeit immer sagen können, nee, jetzt wollen wir aber gerne zur Schule oder auch einer. Das hätten wir sofort gemacht. Wir haben sie also nicht gezwungen. Und das ist heute eine bisschen andere Situation. Ich erlebe heute sehr viele Eltern, die eigentlich ihre Kinder gerne rausnehmen würden, wegen aller möglichen Zwänge, mit denen wir jetzt ja da zunehmend konfrontiert sind oder intermittierend. Und wo die Kinder dann aber unbedingt weitergehen wollen, weil sie sich überhaupt keinen anderen sozialen Kontakt vorstellen können. Und weil das im Grunde das Einzige ist, was sie kennen. Und weil der Verlust der Schule, also sprich eines Ortes, wo sie jeden Tag die anderen Kinder treffen, der ist für sie so unvorstellbar, dass viele bereit sind, alles dafür zu tun, um da weiter hingehen zu können. Und ich kenne Kinder, die ihre Eltern anlügen und sagen, nein, wir müssen gar nicht die Maske tragen zum Beispiel. Ne? Bloß damit sie weiter hingehen dürfen. Das war bei unseren Kindern nicht so. Aber
Alicia sagt immer, umso älter die Kinder sind, ja, umso mehr ist dieses Phänomen.
Also,
wenn sie gleich nicht zur Schule kommen, dann ist es eigentlich die einfachste Situation, wie bei uns bei den Kindern.
Ja, das ist einerseits die einfachste Version. Andererseits ist es in der Auseinandersetzung mit dem Umfeld, also mit sowohl mit den Behörden wie auch mit den Verwandten und Bekannten und Freunden und Nachbarn, die schwierige Sache, weil dann gerne unterstellt wird, naja, das ist ja nur euer Wunsch. Ihr stülpt dem Kind eure Ideologie über. Das war bei uns auch der Grund, genau dieser Faktor war bei uns der Grund, dass wir dann beschlossen haben, dass unser jüngerer Sohn auch wieder eingeschult wurde. Ne? Erstens, um ihm dieses Ritual mit Zuckertüte und tralala einfach nicht vorzuenthalten. Und zweitens, weil es ja auch eine gewisse kleine Chance gab, dass es ihm auf einmal gefällt. Und drittens, weil wir eben diesem Vorwurf ausweichen wollten. Weil wir dann im Nachhinein immer sagen konnten, bitteschön, es liegt nicht an uns, unsere Kinder wollen da einfach nicht gerne hin. Und wir haben ja in unserer Naivität, damals jedenfalls war es noch naiver als heute, wir haben ja zahlreiche Prozesse geführt und versucht, auf rechtlichem Wege dieses Recht unserer Kinder auf Freilernen durchzudrücken. Und da war ein Argumentationsstrang, den wir hatten, immer: Gewalt in der Erziehung ist verboten. Und was, bitteschön, sollen wir denn machen, wenn unsere Kinder sich weigern? Ne? Ja. Woraus dann natürlich die Behörde gemacht hat, ja, wenn sie erziehungsunfähig sind, dann gibt es da andere Lösungen. Ne? Dann muss man ihnen halt das Sorgerecht entziehen, denn andere Leute sind schon in der Lage, ein Kind klarzumachen, dass es zur Schule muss. Aber das war ein wichtiger Strang, wo man im Grunde, und dafür war es wichtig, dass es wirklich die Entscheidung der Kinder war und eine informierte Entscheidung. Ne? So, das es gibt aber heute auch sehr viele Familien, die ihr Kind da gleich parallel sozusagen einen parallelen Weg gehen lassen. Und dann entsteht dieses Problem nicht, denn man muss natürlich bei den Kindern, die jetzt schon ein paar Jahre zur Schule gegangen sind, man muss ihnen ja zugestehen, es, es ist ja eine Herausforderung, jetzt da nicht mehr hinzugehen und sich stattdessen etwas anderes, Neues aufzubauen und etwas Alternatives. Ich habe ja diese Dagmars Mutgruppe dann auch gegründet im Zuge der letzten Jahre und ihren Herausforderungen. Und da reise ich im Moment ganz viel rum, weil wir überall lokale Treffen vor Ort machen, um die Leute miteinander vor Ort zu vernetzen. Mhm. Denn es ist was ganz anderes, da irgendwie auf Telegram gemeinsam sich einig zu sein, als vor Ort, zu Hause, in der Konfrontation mit der Schule und dem Supermarkt und so weiter, eben seinem Herzen treu zu bleiben. Das ist sehr schwer, das sind wir auch nicht gewohnt. Wir brauchen da all unseren Mut und ich habe einfach schon ein bisschen Vorlauf. Ich habe diese Ängste, die heute viele haben, wenn sie eben, was weiß ich, versuchen, ohne Maske irgendwo hinzugehen, wenn es eine Vorschrift ist oder so. Die habe ich alle vor 15 Jahren durchlitten, als wir unsere Kinder rausgenommen haben und es eben illegal war und wir Zwangsgelder hatten und alles Mögliche und Kontenpfändungen und so. Und damals hatte ich solche Ängste und das war so schrecklich, weil wir ja auch als Eltern so verletzlich sind. Ne? Es schwebt immer diese Angst im Raum, dass man dass die Kinder weggenommen kriegt. Das ist ja immer die Horrorvorstellung. Mhm. Da habe ich allerdings festgestellt, im Zuge meiner intensiven Erfahrungen und Beobachtungen, ich habe einige wenige Fälle erlebt, wo tatsächlich zumindest vorübergehend das Sorgerecht entzogen wurde. Das waren aber, diese Fälle gehörten immer zu zwei Kategorien, also zu einer von zwei Kategorien, manchmal auch zu beiden. Es waren entweder Eltern oder oft auch alleinerziehende Mütter dann, die so in Panik waren und in Angst, dass sie nicht kooperiert haben mit den Behörden, dass sie die Post nicht aufgemacht haben, dass sie Termine nicht wahrgenommen haben, dass sie einfach im Grunde nur den Kopf unter die Bettdecke gezogen haben und irgendwie gehofft haben, es sieht sie keiner.
Das ist so dieses Vermeidungsverhalten.
Genau. Und dann ist natürlich das Jugendamt irgendwann im Spiel. Das ist bei Alleinerziehenden sowieso, fühlt sich ja immer schnell zuständig. Und dann sind die irgendwann gezwungen, sehr martialisch zu werden, weil sie natürlich vermeiden wollen, dass sie auf einmal da irgendwie eine Katastrophe vorfinden. Ne? Das ist die eine Sorte, wo ich das erlebt habe, dass es passiert ist. Und die andere Sorte waren Eltern, die, also ich sage es jetzt mal sehr überspitzt und ein bisschen böse, aber die im Grunde ihre Kinder instrumentalisiert haben für ihren Kampf gegen das System. Ja? Die also nicht als höchste Priorität, in meinen Augen muss das für Eltern immer die höchste Priorität sein, wie ist es am besten für meine Kinder, unterm Strich. Ne? Und dann gibt es Fälle, wo es für die Kinder am besten ist, sie gehen zur Schule, weil es einfach anders nicht zu machen ist. Aber manche Eltern sind dann so in dieser Empörung und in dieser Wut gegen dieses unterdrückerische System und so, dass sie dann eben so provozierend sich verhalten, dass dann irgendwann das System auch sagt, so, jetzt zeigen wir euch mal, was wir auch tun können und so. Das sind sozusagen die beiden Fälle. Und die alle Eltern, die ich kennengelernt habe, von denen ich weiß, und natürlich auch all die, und das sind gar nicht so wenige, von denen ich nicht weiß, weil die nämlich den ganz schlauen Weg gehen und sich auch nicht in den sozialen Netzwerken irgendwie zeigen, sondern einfach
machen
und die Klappe halten. Ja? Die Eltern, die damit gut durchgekommen sind, mit Ängsten, auch mal mit Problemen, auch mal mit Bußgeldern und so, aber wo es eben nie zu diesem Äußersten, was eigentlich ja nur das ist, wovor wir wirklich Angst haben sollten auch, oder was wir vermeiden sollten, das sind die, die eben den Behörden gegenüber als Ansprechpartner präsent sind und sich dann geschickt verhalten und nicht die Behördenmitarbeiter benutzen, um ihren Brast gegen das gesamte System und Frau Merkel und so was Gott will loszulassen, sondern die also da habe ich in meinem Kampf auch sehr, sehr viel gelernt, von Seiten der Behörden aus zu denken und von Seite der Schule aus. Da ist nämlich also wenn dann Eltern an dem Punkt sind, und da sind jetzt Gott sei Dank viele an dem Punkt, dass sie finden, das möchte ich meinem Kind nicht mehr zumuten und suchen nach einem Weg und stellen dann fest, im Moment ist es ganz schwierig, einen Weg zu finden in Deutschland, wenn man in Deutschland auch wohnen bleiben will, der wirklich hundertprozentig legal ist. Irgend so ein kleiner Grauschimmer ist immer dabei. Und das mögen wir nicht, weil wir eigentlich alle sehr gehorsam und regeltreu geprägt sind. Ich auch. Und wir sind einfach so. Das ist unsere Mentalität. Das ist in anderen Gegenden ganz anders, aber hier ist es so. Und dann besteht die Versuchung, das beobachte ich bei ganz vielen Eltern, dass sie zwar ihre Kinder aus der Schule nehmen wollen, dass sie aber letzten Endes von irgendjemandem doch gerne eine Erlaubnis dafür hätten. Und dass sie dann im Grunde versuchen, ja, und wenn jetzt der Schulleiter die Akte von dem Kind, wenn wir das jetzt abmelden, irgendwie ganz unten in den Stapel legt und nicht an die Behörde weitergibt und so und so und so. Es mag einzelne Schulleiter geben, die da sowas machen, aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, das ist ja mein Ding und meine Verantwortung. Und ich kann nicht dem Schulleiter sozusagen meinen Wunsch nach illegalen Möglichkeiten für mein Kind dafür die Verantwortung aufbürden. Und das muss man sehr deutlich unterscheiden, denn da rackern sich viele ab, die machen dann, beantragen eine Beurlaubung oder verhandeln dann stundenlang und wollen immer, dass die Schule sie deckt. Und gerade private Schulen, freie Schulen tun das in der Regel überhaupt nicht gerne, zu Recht, weil sie sowieso immer unter Beobachtung stehen und weil sie damit ihre Zulassung riskieren. Und auch die normalen staatlichen Schulen haben im Grunde ja gar keinen Anlass. Für die ist es ein Risiko, von dem sie überhaupt nichts haben. Und selbst wenn sie im Einzelfall sehen, oh ja, dieses Kind wäre wahrscheinlich wirklich außerhalb der Schule besser aufgehoben, warum sollen die etwas machen, was ich mich nicht traue? Ne? Da finde ich, muss man, wenn man als Eltern diesen Schritt gehen will, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man die Verantwortung dann auch selber übernehmen sollte. Und dieses grummelige Gefühl, es ist nicht so ganz koscher, wie wir das jetzt machen. Das Kind ist eben, was weiß ich, welchen Weg man jetzt wählt. Aber in Wirklichkeit ist es ja doch hier, obwohl es eigentlich nicht hier sein sollte oder nicht so viel und so. Also es gibt ja immer so irgendwas, was nicht so ganz konform ist. Ja, und das muss man einfach aushalten. Und diese Ängste und dieses komische Gefühl muss man selber verstoffwechseln und nicht versuchen, das der Schule oder der Behörde aufzudrücken. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Sag mal, das ist wirklich spannend, wenn du das sagst. Wir haben das ja jetzt nicht so, diese Erfahrung in der Schule, aber in ganz vielen Bereichen für unser neues Leben, was wir ja leben wollen, und ist das ja so. Weil es ist ja alles Pionierarbeit. Also du hast schon Pionierarbeit viele Jahre vor uns gemacht, deshalb haben wir dich ja eingeladen. Aber vom Grundsatz her betrifft es alle Bereiche. Es betrifft die Schule, es betrifft die Finanzen, es betrifft die Arbeit, die Selbstständigkeit. Überall ist es eine neue Lebensform, die wir eigentlich anstreben, wo wir für unser Herz leben. Und da die Gesetze ja alt sind und die auch immer mehr werden, das Gefühl, also es ist ja gar nicht mehr so einfach, denen zu folgen, weil die ändern sich in meiner Wahrnehmung wöchentlich, fast täglich und widersprüchlich und auch nicht, die Gesetze sind auch nicht einer Logik unterzogen, dass man sie selbst sich herleiten kann. Ja, und es geht gar nicht mehr, sie zu befolgen. Ja,
also das hat auch System, glaube ich. Ja.
Ich kann mich noch erinnern an Mundschutz im Klassenraum, wenn das Fenster auf ist, kann man ihn abnehmen, aber auf dem Pausenhof muss man ihn aufsetzen. Das kann ich mir nicht logisch herleiten. Und deshalb ist es schwer. Und deshalb geht das auch nicht mehr. Ich denke, das funktioniert nicht mehr, dieses alte System und das recht zu machen, weil es nicht mehr Menschen möglich ist, das umzusetzen. Das ist zu viel. Ne? Und deshalb wird dieses Gefühl, was wir haben, da was Neues auszuprobieren, das wird jeder von uns früher oder später zu haben. Und deshalb haben wir auch gesprochen mit dieser Konflikttransformation. Wir dürfen in diese Transformation gehen und dieses Gefühl, was wir dabei haben, ist genau das Gefühl, was du beschreibst.
Es fühlt sich wackelige Knie, weiche Knie.
Im Extremfall Gänsehaut.
Magenschmerzen. Ich habe wochenlang wirklich Haferschleim gegessen, weil ich Magenschmerzen hatte vor Panik. Ne? Und bin aber durchgegangen und dann so allmählich legt es sich. Und dann irgendwann fängt man an, sich damit wohlzufühlen, aus eigener Verantwortung herauszuhandeln. Denn das ist eigentlich der Knackpunkt. Das sind wir alle nicht gewohnt. Das haben wir nicht gelernt. Kindergarten, Krippe, sowieso Schule, Studium haben uns das total abgewöhnt. Die meisten Menschen sind ja auch nicht selbstständig, sondern arbeiten angestellt. Und sei es noch so eine Kleinigkeit, eigenverantwortlich zu machen, das ist für uns sehr angstbesetzt und sehr ungewohnt. Und das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss und wo man den man trainieren muss und der allmählich, je mehr man ihn übt, desto kräftiger wird es und dann kann man irgendwann auch größere Projekte stemmen. Und du hast jetzt gesagt, diese Verwirrung, man kann das eigentlich gar nicht mehr befolgen. Ich glaube, dass diese Widersprüchlichkeit, Unlogik und Verwirrung der Anweisungen, die wir erhalten, Absicht ist. Und ich glaube nicht, dass sie dem Ziel dient, dass, also jedenfalls nicht diejenigen, die das über uns verhängen, haben nicht dieses Ziel, dass wir sagen, da kann ja keiner mehr mitkommen, jetzt gehe ich in meine Freiheit.
Das ist nicht das Ziel.
Ein anderer Aspekt, nämlich, dass wir darauf verzichten, Logik zu finden. Und das ist etwas, was man in der Schule auch beobachten kann. Es gibt die berühmten Kapitänsfragen. Ich erzähle das immer wieder, weil es so wichtig ist. Wenn man ein fünfjähriges Kind oder vierjähriges, was noch nicht in der Schule ist und vielleicht auch nicht so viel im Kindergarten war, wenn man das fragt, hör mal, stell dir mal vor, da ist ein Schiff und da sind 20 Ziegen drauf und 30 Kühe. Was glaubst du, wie alt ist der Kapitän? Ja? Dann guckt dieses Kind dich an und sagt, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Das kann man doch daraus gar nicht sehen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, richtig. Ja? Und das ist genau diese Irritation. Ne? Maske draußen, ja, aber im Klassenzimmer Fenster auf, nein. Hä? Ne? So. Aber wenn du ein Drittklässlerkind fragst, sag mal, ne? Ein Schiff und 20, was habe ich gesagt, Schafe und 30 Kühe. Was glaubst du, wie alt ist der Kapitän? Dann guckt dieses Kind dich mit hoher Wahrscheinlichkeit an und sagt, 30, 50, 50, ja? Weil es gelernt hat, ich verstehe es zwar nicht, aber ich kriege was gefragt mit zwei Zahlen drin, damit muss ich irgendwas machen. Ne? Mhm. Und 20 minus 30 gibt keinen Sinn, 20 plus 30, naja, vielleicht ist es ja 50. Und das Kind fragt sich nicht mehr, wieso? Wieso soll die Zahl der Schafe und Kühe was mit dem Alter des Kapitäns zu tun haben? Mhm. Und das war etwas, was, als meine Kinder dann eben schon viele Jahre nicht zur Schule gegangen waren und dann sind sie mit 16 jeweils ein paar Monate zur Schule gegangen, um Realschulabschluss zu machen. Und sie haben sich ja frei auf den Hauptschulabschluss vorbereitet. Und der eine hat sich auch frei aufs Abitur vorbereitet. Der andere ist dafür noch mal ein Jahr zu einer privaten Schule gegangen. Und da sind die ständig über solche sinnlosen Aufgaben gestolpert, weil sie da mit ihrem gesunden Menschenverstand dran gingen. Und ich habe das zum Teil gar nicht gemerkt, dass diese Aufgaben sinnlos waren, weil ich ja mit meiner Schulerfahrung daran gewöhnt war. Ne? Man kriegt halt irgendeine Zahl. Also es war in der Grundschule, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, da habe ich dann so Arbeitshefte gekauft, weil ich ja für die Behörden dann auch zeigen musste, dass die Kinder den Stand der Klasse haben und so. Und dann war irgendwie so ein Arbeitsheft, hilft dem Drachen, seine Schuppen zu zählen. Und dann war da so eine Geschichte, ja, der Drachen hat seine Schuppen verloren und jetzt so, hilft ihm zu zählen. Und meine Kinder, die waren völlig, ja, aber warum hat er denn seine Schuppen verloren? Die wollten das verstehen. Kann man ihm die wieder beschaffen oder so? Ne? Dann habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, die wollen einfach nur, dass ihr zählen übt. Das hat überhaupt da gibt es gar keine wirkliche Geschichte. Ach so, ja gut, das haben sie dann verstanden, aber was soll der Quatsch, ne? Ja. Und Kinder, die regelmäßig mit solchen mit solchen Scheingeschichten konfrontiert werden, wo sie eigentlich nur was Bestimmtes tun sollen, aber dann wird es halt irgendwie bunt verbrämt, die gewöhnen sich daran, das nicht mehr zu hinterfragen. Mhm. Und das ist etwas, was wir alle ganz tief verinnerlicht haben. Und deswegen fällt es uns als Eltern so schwer, die richtigen Fragen zu stellen, sondern solange es im Rahmen ist, sind wir in Gefahr, zuzugucken, wie unser Kind, was weiß ich, mit den Masken jeden Tag mit Kopfweh nach Hause kommt, ne? Und dann studieren wir verzweifelt die Verordnung, ob es denn wirklich nötig ist und reden dreimal mit der Lehrkraft. Aber wir kommen nicht auf die Idee zu sagen, mein Kind kriegt Kopfschmerzen. Das bedeutet, es kriegt nicht genug Sauerstoff. Das kann eine Schädigung fürs Leben sein. Da muss ich handeln. Sondern wir verlassen uns drauf. Naja, alle machen es. Es ist Vorschrift. Ja, und dann kann der Augenschein, unsere eigene Wahrnehmung, kann noch so deutlich sein, es fällt uns immer noch ganz schwer darauf, angemessen zu reagieren. Mhm. Da sind wir natürlich auch Fernsehen erprobt, wo wir ja auch daran gewöhnt worden sind, über Jahrzehnte die schrecklichsten Dinge zu sehen und halt zuzugucken, ne?
Über sich wegzugehen, ne? Über sein Gefühl hinwegzugehen, auszuhalten. Ja. Zu hoffen, dass es wieder weggeht. Ne?
Nach dem Motto, es kann doch nicht falsch sein, wenn es Vorschrift ist. Mhm.
Aber ich, wenn ich mal auf die Schule zurückkomme wieder, ich finde es auch total schwierig, mit den Schülern heute sozusagen überhaupt, ich versuche ab und zu mal ein Unterrichtsgespräch zu führen, ne? um mal so ein Thema einzutauchen. Den Schülern fällt es schwer, sich überhaupt darauf einzulassen. Ja, also überhaupt mal ja, nachzudenken, ne? Und zu sagen, okay, wie könnte denn jetzt eine, also ich mach Mathe, Physik sozusagen, ja, da kann man schon noch mal ein bisschen rumspielen. Und letztendlich kommt dann manchmal die Frage, ja, dann aber können wir nicht ein Tafelbild abmalen? Aber ich sage,
na, super. Das ist gefordert.
Ja. War jetzt nicht die Intention, ne? Vielleicht euch mal mit so einem Thema mitzunehmen und Tafelbilder arbeiten ist zwar schön und abschreiben, die wollen einfach dann in Ruhe gelassen werden teilweise. Ja, ne? Und man sieht auch teilweise in den Klassen, dass man kann es ja auch nachvollziehen, ne? Die machen jetzt 6 Stunden am Tag immer teilweise ein anderes Unterrichtsfach und dann sollen sie sich für jedes Fach sozusagen immer wieder neu begeistern, jeden Tag. Und wenn man sich da selber mal reinfühlt, sagt man, ja, ich habe jetzt auch gerade keine Lust auf Geografie oder was gerade in Geografie behandelt wird oder vielleicht auch gerade das Geschichtsthema. Bin vielleicht jemand, der gern Mathe macht. Ne? Da liegt die Krux sozusagen, ne? Dass man die Kinder ja gar nicht alle mitnehmen kann.
Ja, das von den Seiten als Lehrer.
Ja, ich kann und dass das menschliche Gehirn eigentlich ganz anders funktioniert.
Genau, und da war dann letztendlich, sagen wir auch im letzten Jahr, diese Homeschooling-Phase, für einen Großteil der Kinder natürlich ein Problem, ne? Auch für viele Eltern. Ja. Weil die natürlich, Homeschooling ist, sag mal, für mich ja so ein bisschen die Vorstufe vom Freilernen oder ein Teil, weil Homeschooling hat sozusagen ja einen Lehrplan immer noch, ne?
Genau.
Ja, das hat eigentlich nicht so wirklich mit Freilernen
zu tun. Aber,
ja, und weil für viele Familien, so habe ich es erlebt, war es jetzt so, während der Lockdowns, die Kinder durften nicht zur Schule, sie mussten dann da am Computer sitzen. Und die Lehrer haben natürlich auch in ihrer Unerfahrenheit mit der Situation dann ganz, ganz viel Aufgaben gegeben. Und dann wurde dadurch der Stress in der Schule in die Familien reingetragen, weil ganz viele Eltern, auch Eltern, die das System total hinterfragt haben, aus reiner Gewohnheit irgendwie unter dem Zwang standen, dass sie jetzt dafür sorgen müssen, dass das Kind diese ganzen Arbeitsblätter abarbeitet und du darfst nicht eher und so. Und dann kamen sie dann in meinen Gruppen, ja, und wir haben uns heute so gestritten und wir haben bis abends um 9 an diesen Arbeitsblättern gesessen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, jetzt erstens, sprich doch mal mit der Lehrerin und sag ihr einfach, hör mal, das sind zu viele Arbeitsblätter. Das kann mein Sohn nicht schaffen. Und zweitens, und da kommt wieder unser Tüchtigkeitsdrill ins Spiel, diese engagierten, liebevollen, gebildeten Mütter, die da in meinen Gruppen sind, die kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass man auch sagen könnte, Ach, wissen Sie, es war jetzt gerade so viel und so anstrengend. Wir haben es nicht geschafft. Ja, also er hat jetzt nur einen kleinen Teil gemacht und ging jetzt nicht. Und mir ging es auch nicht so gut. Mein Vater war auch noch krank oder was weiß ich. Ne? So, auf die Idee kommen wir gar nicht, sondern wir sitzen da und machen uns total fertig und das Kind dazu und sind, der Haussegen hängt schief, ja, weil wir versuchen, diese Vorgaben, die sich die Lehrerin auch nur so irgendwie jetzt aus den Fingern gesogen hat in ihrem Bemühen, zu erfüllen. Anstatt einfach zu sagen, was natürlich die Eltern, mit denen wir gar nicht uns identifizieren wollen, deren Kinder eben auch dann die Schule schwänzen, weil die Eltern einfach morgens nicht aufstehen oder so, die haben damit gar keine Probleme. Die sagen dann, ah, was, nee, habe ich nicht geschafft. Ne? Und ein bisschen mehr von dieser Lässigkeit könnte uns dann zum Teil gut tun, weil wir, also viele haben sich da so verstrickt. Und wenn ich dann gesagt habe, jetzt guck doch mal hin, du musst das doch nicht jetzt alles machen. Warum soll er das denn alles tun? Ne? Es reicht doch, wenn du das Gefühl hast, er hat es verstanden und hat es vielleicht noch ein bisschen geübt. Ja, stimmt. Und dann haben sich da auch Wege geöffnet und ganz viele Lehrkräfte waren dann, wenn die Mütter sie angesprochen haben darauf, waren sie dann auch ganz dankbar und haben gesagt, ja, danke, ich weiß, wusste es ja jetzt auch nicht. Ne? Und haben das dann auch reduziert oder irgendwie so. Man kann ja ganz viel machen. Aber wir sind so. Und das ist, glaube ich, auch die Ohnmachtserfahrung, die wir alle über viele Jahre in der Schule nun mal gemacht haben, dass man eben nichts ändern kann. Ja? Und wenn ich als Schüler dem Lehrer vorschlage, ach, gib doch mal weniger Hausaufgaben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, ja, hast du eigentlich auch recht, nicht so hoch. Und das nehmen wir mit als Erwachsene. Und wir krabbeln und laufen in diesem Hamsterrad und versuchen, die Vorgaben zu erfüllen. Und es muss ganz, ganz schlimm werden, bevor wir mal die Vorgaben in Frage stellen. Und das war etwas, was uns die letzten 2 Jahre gelehrt haben, viele von uns. Mhm. Und viele sind dann jetzt bereit, etwas zu ändern. Aber wir haben damit keine Erfahrung, weil wir bisher ja immer schön brav mitgelaufen sind. Und das war bei mir damals genauso. Ich habe natürlich, als ich damit anfing, ich habe schon vorher gedacht, ich wäre sehr, sehr mutig und sehr freigeistig und würde eigentlich machen, was ich will. Aber als ich dann zum ersten Mal systematisch was Verbotenes gemacht habe, nämlich meine Kinder zu Hause gelassen habe, ich habe wirklich Albträume gehabt. Ich habe die Nächte wachgelegen und jedes Mal, wenn irgendwie ein Polizeiauto vorbeifuhr, habe ich schon einen Herzkasten gekriegt. Mhm. Und habe dann erst gemerkt, ja, das ist wie wenn man auf dem Fahrrad fährt und denkt die ganze Zeit, man ist gut fit. Aber wenn man dann auf einmal die Richtung ändert und merkt, oh, man hatte ja die ganze Zeit Rückenwind, ja. Und jetzt fährt man mit Gegenwind, gegen den Strom, dann merkt man auf einmal, wie anstrengend das ist. Und dass diese Leichtigkeit, die man vorher hatte, dadurch kam, dass man mit dem Strom, mit Rückenwind fuhr. Ne? Und wenn man das dann trotzdem macht, dann machen wir die Erfahrung, dass wir es überleben, ja? Dass das Leben weitergeht. Und im Laufe der Jahre, also ich hatte, als ich angefangen habe, 12 Jahre Schulpflicht Verweigerung vor mir irgendwie. Im Laufe der Jahre richtet man sich da nicht mehr so auf. Und es wird immer alltäglicher. Und wenn dann wieder ein gelber Brief im Postkasten ist, oh mein Gott, ne? Ist nicht schön, aber man richtet sich nicht mehr so auf wie die ersten Male. Also man wird einfach gelassener.
Und der Mensch ist auch, gewöhnt sich auch wirklich an alles, an das Neue, an das Selbstbestimmte, ne? So ja. Wie man sich an das in Abhängigkeit und leider auch gewöhnt.
Nur der Unterschied ist, dass das Selbstbestimmte fühlt sich viel besser an.
Und wenn jetzt einfach Menschen sich so wiedererkannt fühlen, Mensch, was können die machen? Also es ist ja immer ganz hilfreich, eine Unterstützung zu haben oder eine Gruppe und einfach so Möglichkeiten zu sehen, wie kann ich mein Kind einfach einen Raum geben, dass es gesund bleibt und gut durch diese Zeit kommt, die jetzt gerade im
Ausland. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Varianten, die davon abhängen, wie die individuelle Situation ist und wie groß der Mutmuskel schon ist. Mhm. In meinen Augen ist das Allerwichtigste oder auch meiner Beobachtung nach das Allerwichtigste ist die Vernetzung mit anderen Eltern, auch wenn die zunächst vielleicht nur im Internet stattfindet. Allein das, ich habe eben jetzt seit Jahren diese Mutgruppe. Und allein, wenn man feststellt, es geht den anderen auch so. Mhm. Und bei einer hat sich mal das und das getraut, hat das ausprobiert. Eine andere ist damit gescheitert. Aber allein es aussprechen zu können, denn es war in der Vergangenheit ja so, und es ist auch ja jetzt immer noch so, dass man vor Ort mit der eigenen kritischen Haltung oft sehr allein dasteht und natürlich die Schule sich hütet, da eine Vernetzung zu fördern. Ne? Mhm. Viele Leute haben ja auch erst, als dann die Bürgertests auf einmal Pflicht wurden, da haben viele Leute dann erst in ihrer eigenen Firma und in ihrer eigenen Nachbarschaft auf einmal gesehen, ach guck, der steht da auch an und muss sich testen lassen, als es dann die Tests nur für die Ungeimpften gab. Und dann hat man auf einmal gesehen, ach, der ist auch nicht geimpft, der ist auch nicht geimpft, der ist auch nicht geimpft. Super, ne? Mhm. Und das ist einfach eine Stärkung. Denn vorher hat man ja immer das Gefühl, mein Kind kommt nicht klar. Und auch da haben wir gelernt, es liegt immer am Kind. Ne? Ich meine, es gibt natürlich auch die Eltern, die, wo es immer an der Schule liegt, und das ist auch nicht immer richtig. Das ist ein anderer Effekt. Aber es ist einfach so, wenn ich über Dinge sprechen kann und dann feststelle, ja, es geht uns allen so und wir haben alle diese Angst. Oder auch alleine schon, wenn ich jetzt erzähle, dass ich auch Angst hatte. Ne? Denn viele denken dann auch, ja, Dagmar Neubronner, die ist ja mutig. Ne? Ja, von wegen. Ne? Ich habe diesen Weg jetzt im Nachhinein, jetzt kann ich irgendwie gut strunzen, weil jetzt ist es vorbei und es hat geklappt, es war erfolgreich, meine Söhne studieren beide und so. Aber als ich drin steckte, hatte ich auch Angst. Nur ich habe es trotzdem gemacht. Ne? Und ich habe damals auch mich vernetzt und habe unendlich viel telefoniert mit den paar anderen Familien, die man damals kannte. Und da sind wir ja heute in einer ganz anderen Situation. Es sind ja wirklich zigtausende Eltern, die bereit sind, jetzt andere Wege zu gehen. Und es gibt auch schon so viele Initiativen und so viele Gruppen und regionale Vernetzung. Und man kann ja auch da indirekt, es gibt zum Beispiel ja dieses impffrei einkaufen oder so, da lernt man schon mal Leute kennen vor Ort. Denn ich glaube, die Vor-Ort-Vernetzung ist entscheidend. Also es kann im Internet anfangen, weil man sich da halt dann leichter finden kann. Aber deswegen fahre ich, wie gesagt, im Moment ganz viel rum und treffe die Leute vor Ort einfach. Wir brauchen den realen menschlichen Kontakt, denn das hat man uns ja abgewöhnt. Ne? Mhm. Und auch für die Kinder, wenn ich perspektivisch oder jetzt schon mein Kind nicht in der Schule haben will, muss ich ihm ja ein Bindungsdorf, ein Beziehungsgeflecht anbieten, mhm. wo es andere Kinder gibt, die auch nicht zur Schule gehen. Denn Kinder sind nicht dazu gemacht, Außenseiterrollen und Rebellenrollen zu spielen. Kinder sind, und das ist auch evolutionär gesehen absolut sinnvoll, Kinder kommen hier rein und bis zur Pubertät sind sie erstmal damit beschäftigt, alles so machen zu wollen, wie die schon länger da sind, es ihnen vormachen. Und wenn das sich aufspaltet und die Eltern was anderes sagen als die Lehrerin, das ist für die Kinder eine totale Überforderung. Das ist für uns ja schon ganz schwierig. Und für die Kinder ist es noch schwieriger. Und Andreas, du hast vorhin geschildert, diese Vorbehalte, dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht diskutieren wollen und gar nicht irgendwie, das hängt ganz viel genau damit zusammen. Sie wollen im Grunde sich diesem Konflikt nicht stellen, weil es für sie eine gigantische Herausforderung ist, die Gesellschaft, in die sie sich gerade jetzt so anfangen wollen, einzustielen, auf einmal fliegt die fliegt uns ja allen um die Ohren. Es ist ja eine derartige Spaltung. Und ich kann im Grunde als Kind, als Jugendlicher, wenn ich reif bin, mag es noch gehen, ist aber auch irre anstrengend. Das ist ja für uns Erwachsene auch anstrengend. Und als Kind kann ich nicht von einer Lehrerin lernen, wo die Eltern zu Hause sagen, ja, die Frau Müller hier drum knallen mit ihrer Maske oder mit ihrem, dass sie die Maske nicht aufsetzt oder so. Also sowohl die Kinder, wo die Lehrerin, ist völlig egal, wer welche Position hat. Allein dieser Zwiespalt macht die Kinder fertig. Der belastet uns ja auch, dass wir in unseren Beziehungen jetzt auf einmal überall diese Konflikte haben. Und für die Kinder ist es im Grunde völlig unerträglich. Und deswegen, wenn wir sie rausnehmen, um etwas Neues aufzubauen, und das ist natürlich die Erfordernis der Stunde eigentlich, müssen wir ihnen auch etwas bieten, wo sie dann andocken können. Mhm. Und das ist natürlich ein Aufwand, ne? Das erinnert mich immer an das Buch Momo, wo sie dann im Anfang spielen, sie alle so schön da frei in der Arena und irgendwann sind dann alle Kinder in der Kinderdeponie und Momo sitzt da alleine in ihrer Arena und geht dann zum Schluss zur Kinderdeponie und fragt, ob sie auch mitmachen darf, ja? Weil sie einfach so allein ist. Mhm. Und das ist genau der Grund, weshalb so viele Kinder und Jugendliche, obwohl sie in der Schule leiden und unter den Maßnahmen leiden und so weiter, weiter zur Schule gehen wollen, unbedingt, weil sie sonst nichts haben. Ne? Und wenn wir sie dann zu Hause lassen und sie den ganzen Tag nur vorm Computer hocken, das kann es ja nicht sein. Nee.
Na, wie würde denn sowas aussehen, wenn jetzt die Eltern sagen, okay, wenn ich so weit bin und möchte mein Kind jetzt rausnehmen, wie würde denn so ein Plan aussehen? Weil ich sag mal jetzt Freilerner, viele Kinder, wenn man die fragt, welche Interessen hast du denn, die tun sich ja schon schwer überhaupt zu sagen, was sie gerne machen wollen, ne? Außer jetzt am Handy sein. Ne?
Nein, ganz wichtiger Punkt, wenn ich mein Kind rausnehme, ich habe ja das Buch rausgegeben, das Teenager-Befreiungshandbuch, ist schon vor vielen Jahren, aber eben da geht es genau darum. Da spricht die Autorin, die auch früher Lehrerin war, darüber, dass es ein Entschulungs-, wie einen Entgiftungsprozess braucht. Mhm. Das heißt, die Kinder, die ja in der Schule jeden Tag 6 Stunden sich alle anderthalb Stunden mindestens für irgendwas Neues zwangsinteressieren müssen, wofür unser Gehirn eigentlich gar nicht geeignet und gebaut ist, wenn die dann freigesetzt werden, die müssen sich erstmal erholen. Das ist wie wenn wir Urlaub haben und es war sehr anstrengend. Also ich bin immer die ersten 3 Tage, ich bin froh, wenn ich kein Fieber kriege, aber ich bin platt, ne? Und ich habe dann keine Unternehmungslust und ich will auch nichts besichtigen und auch keine Fahrradtour machen. Ich will einfach nur da sitzen und gar nichts tun, ne? Und so ist es mit den Kindern auch. Und wenn wir jetzt unsere Kinder rausnehmen und dann sofort von ihnen erwarten, dass sie morgens aus dem Bett springen und vor Kreativität strotzen und die tollsten Projekte machen, das kann man vergessen. Man muss ihnen... Also in diesem Buch, Teenager-Befreiungshandbuch, gab es so eine Faustregel, das ist natürlich nur eine ganz grobe Faustregel. So viele Jahre, wie das Kind zur Schule gegangen ist, so viele Monate braucht es mindestens, um runterzukommen. Mhm. Unser Gehirn eigentlich ja andersrum funktioniert. Eigentlich funktioniert unser Gehirn so, dass wir uns für etwas begeistern und dann ist unsere Aufmerksamkeit dafür ganz wach. Und alle Informationen, die damit zusammenhängen, die ziehen wir an, geradezu magnetisch. Und die bleiben auch an uns kleben und hängen. Die merken wir uns sofort. Und dann machen wir was damit. Ne? Ich habe jetzt seit kurzem Hühner. Und überall, ne? Ich kenne auf einmal lerne ich lauter Leute kennen, die auch Hühner haben. Ne?
Mhm. Und ja, auch gut.
Ja. Und alle, ich kann mir das jetzt auch alles merken, ja, was ich lese über Hühner und so. Und wenn ich etwas, eine Information nicht benutze, dann schmeißt mein Gehirn die raus. Ja, mhm. Ja, weil das Gehirn sagt, dieser Neuron wird jetzt nie angesteuert, wird einfach nicht gebraucht, weg damit, ja. Und das führt dazu, weshalb das Lernen in der Schule so unendlich mühsam ist. Und das führt aber auch dazu, dass die Kinder in so eine Art Stand-by-Modus gehen mit ihrem Gehirn, mit ihrem eigentlichen Schöpfergehirn. Denn das, was sie eigentlich interessieren würde, dürfen sie ja nicht machen, sondern sie müssen jetzt 1. Stunde dies, 3. Stunde das, 5. Stunde das machen. Mhm. Und dann so, das ist dann so dieses, wir müssen nur bis Seite 12 lesen. Das müssen wir nicht wissen, ja? So dieses... Nur das Allernötigste, Dienst nach Vorschrift.
Das musst du nicht wissen, das hört sich so schrecklich an.
Ja, oder wir müssen nur bis Seite so und so lesen. Ja. Wenn ich ein Buch lese, sollte es eigentlich so sein, dass ich und mache aus, weil es schon so spät ist. Aber so, und dieses, was ich jetzt hier so aus, diese innere Haltung des Gehirns, oh nein, ich will nicht noch mehr Informationen, die ich nicht brauche, ja. das muss sich erst wieder entspannen. Ja. Und wenn man dann sofort versucht, irgendwie, ja, und guck doch mal hier, und interessiert dich denn nicht dies und das, dann schlägt man das tot. Die Kinder brauchen erstmal eine Erholungszeit. Und das Einzige, was man in dieser Erholungszeit beachten sollte, ist, dass sie nicht völlig am Computer versacken, am Bildschirm. Also ein bisschen, klar, ne, wenn ich kaputt bin, dann gucke ich auch manchmal einen Film oder lese irgendeinen Liebesroman oder sowas. Ne? Einfach nur so. So, das brauchen die dann auch. Und das machen sie natürlich dann gerne am Computer. Da wäre ich auch einerseits ein bisschen großzügig, aber andererseits nicht so, dass sie dann nur noch davor hacken. Und am besten wäre es, wenn ich das jetzt heute noch mal machen würde, meine Kinder waren ja noch viel kleiner, aber ich würde mit den Kindern erstmal in Urlaub fahren und irgendwie am Sand, am Strand buddeln, wo man sowieso nicht von ihnen irgendwas erwartet, ja. Mhm. Sodass es sich so ganz allmählich entspannen kann. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo sie sich von sich aus was für was interessieren. Und dann Vorsicht, Vorsicht mit diesen zarten Pflänzchen. Wenn wir dann sofort, und das habe ich 100-mal gemacht, ja, ich habe immer gesagt, oh, hier, ne, und da, und dann können wir auch da, und da gibt es auch ein Museum, und guck mal hier, ich habe auch dieses Buch dafür. Danke, nicht mehr mein Projekt, ne? Mamas Projekt, vergiss es, ja. Und wir müssen da im Grunde komplett umdenken. Und ich habe Jahre gebraucht, um vom Homeschooling anfallsweise, ich hatte von Anfang an den Anspruch mit Freilernen, aber de facto habe ich immer wieder gedacht, aber das müssen wir doch irgendwie vielleicht doch und so. Ne? Bis ich das Vertrauen gewonnen hatte, meine Kinder einfach in Ruhe zu lassen, das hat lange gebraucht. Und unser Interview hat jetzt auch schon lange gebraucht. Ich glaube,
ja, genau. Ich wollte noch unbedingt, dass du noch mal von deinem Webinar noch mal kurz erwähnst. Also wirklich die Familien, die Eltern, die jetzt starten wollen und sich noch wünschen, mehr Informationen, überhaupt die Form des Freilernens. Du hast vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, dass da jetzt im Herbst auch noch mal
Genau, ich biete da eine Ausbildung für Lernbegleiter sozusagen an. Die richtet sich an alle, weil das, was ich jetzt erzählt habe, zum Beispiel über das Gehirn, das ist auch für Lehrer in der Schule wichtig zu wissen, ja? Dass sie zumindest wissen, was sie da tun und so oft, wie es möglich ist, versuchen, andere Räume zu erschaffen für ihre Schüler. Oder auch, wenn ich Homeschooling machen will, weil ich nun mal finde, das ist wichtig oder so. Das ist ja ganz individuell. Aber dass man solche Dinge weiß und dass man praktisch die ganzen Probleme, die auftreten, das ist im Grunde wie wenn man einen Käfighuhn auswildern will, da muss man einiges wissen, damit das gut geht, damit das klappt. Ja.
Und das ist für Lehrer und für Eltern.
Das ist für alle, die täglich Kinder begleiten. So.
Ich würde es einfach unter das Video verlinken, jeder sich das informieren kann.
Was ich sonst ja schon die ganze Zeit mache, ist, dass ich eben eine Mutgruppe gegründet habe. Die könnte man vielleicht auch verlinken. Und es gibt dann in dieser Mutgruppe, wer da drin ist, gibt es noch eine extra Gruppe frei groß werden, wo die ganzen Eltern drin sind, die mit ihren Kindern andere Wege gehen und wo eben dann Vernetzung stattfinden kann. Ne? Ich habe dieses Problem, ich auch. Ich habe eine Wohnung in Italien. Oh, können wir da auch unseren Namen an den Briefkasten schreiben und so weiter. Da passiert ganz, ganz viel. Ne?
Danke, Dagmar. Wir wissen, du hast einen nächsten Termin. Danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast, für die wertvollen Impulse. Und ich denke, wir werden uns wiedersehen.
Ich freue mich drauf. Und ich finde, die Zeit ist wirklich eine großartige Chance auch tatsächlich. Ja. Aber wir müssen die Chance eben nutzen und dafür braucht es
Mut.
Training des Mutmuskels. Genau.
Ja. Ja. Dankeschön, super, Dagmar.
Dann bis demnächst. Tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.